Als kurz nach der Machtübernahme 1933 der Berliner Reichstag in Flammen aufgeht, gibt es Gerüchte, Göring selbst oder seine Spießgesellen hätten den Brand gelegt. Schließlich führt ein unterirdischer Geheimgang vom Amtssitz des preußischen Ministerpräsidenten in den Reichstag.
Auch lässt Göring in der Nacht nach dem Brand mehr als 4000 Funktionäre konkurrierender Parteien verhaften. Der nette, gemütliche, vom Volk geliebte Herr Göring, der Witze über die eigene Person sammelt und Kreditprogramme für die preußischen Landarbeiter austüftelt, dieser Nazi zum Anfassen, lässt die SA erbarmungslos dreinschlagen und seine politischen Gegner in großem Maßstab vernichten.
Jede Kugel, die jetzt aus dem Laufe einer Polizeipistole geht, ist meine Kugel. Wenn man das Mord nennt, dann habe ich gemordet. Das alles habe ich befohlen. Ich decke das.
Hitler belohnt so viel Eifer mit immer neuen Titeln, Orden und Ämtern, die der eitle Göring sammelt wie andere Briefmarken. Er macht ihn zum obersten Polizeichef, zum Reichsschlichter der NSDAP, zum Präsidenten des Staatsrates, zum Reichsmarschall, das heißt zum ranghöchsten Soldaten des Deutschen Reiches, zum Reichsforstmeister und Reichsjägermeister, zum Vorsitzenden des Reichsforschungsrates. Göring häuft Macht und Einfluss an. Geld und Häuser, Kunstschätze, Autos. Er regiert wie ein Barockfürst, zieht sich an wie ein Operettenstar und erwidert auf vorsichtige Kritik achselzuckend:
Ich bin nun einmal ein Renaissance-Mensch. Ich liebe die Pracht.
Mit seiner zweiten Frau, der ehemaligen Schauspielerin Emmy Sonnemann, lebt er auf einem riesigen Herrensitz, den er nach seiner großen Liebe Karin Hall nennt. Hier lässt er den Sarg seiner ersten Frau in einer kirchenähnlichen Gruft versenken. Hier trägt er Gemälde, Statuen, Gobelins im Wert von Millionen zusammen, die ihm seine Agenten in ganz Europa billig einkaufen oder rauben müssen, oft von jüdischen Kunsthändlern.
Hitler toleriert die Marotten seines treuen Kampfgefährten, macht sich aber im vertrauten Kreis über dessen Angeberei lustig. Er weiß, dass der hochintelligente, politisch klug abwägende Göring keineswegs immer seiner Meinung ist, aber zu feig, zu berechnend, zu ergeben, um ihm offen zu widersprechen.
Jedes Mal, wenn ich ihm gegenüberstehe, fällt mir das Herz in die Hosen,
gesteht Göring kleinlaut. Prinzipiell findet er ja alles richtig, was der geniale Führer macht. Nur ein wenig vorsichtiger, bedachtsamer, vielleicht sogar humaner sollte er vorgehen. Zum Beispiel in der Außenpolitik. Hermann Göring ist beileibe kein Pazifist. Zur Abrechnung mit der außer Kontrolle geratenen SA 1934, zur Einverleibung Österreichs 1938 treibt er Hitler sogar an, weil das alles ohne internationale Verwicklungen verwirklicht werden kann.
Doch als es gegen Polen, Belgien, Frankreich geht, als sich die europäischen Scharmützel zum Weltkrieg ausweiten, formuliert er dezente Warnungen. Am meisten fürchtet er einen Kriegseintritt Russlands. Stefan Martens
hat eine Krisenkonferenz in seinem Landsitz in Karin Hall im Sommer 1938 gemacht. Und das hat ihm deutlich gemacht, weder in der Luftrüstung noch in der Waffenproduktion, Munitionsproduktion ist Deutschland tatsächlich auf einem Stand, dass es einen Konflikt riskieren kann. Und deswegen ist er durch Mittelsmänner auf England zugegangen, um Hitler nahezulegen, mit Großbritannien sich doch eher erst noch mal zu versuchen zu verständigen, was ja auch in Hitlers Mein Kampf im Grunde genommen gefordert worden war von ihm selber.
Hitler allerdings verfolgt, wenn er auf Widerspruch trifft, seine Ziele nur umso fanatischer. Klassisch ein kurzer Dialog aus dem Jahr 1938, als es um Polen geht und um die englischen und französischen Bündnisgarantien.
Wir wollen doch das Wabon spielen lassen,
beschwört Göring den Führer und erhält die Antwort:
Ich habe in meinem Leben immer Wabonk gespielt.
Ähnlich zwiespältig scheint Görings Haltung zur Judenverfolgung. Der pathologische Rassenhass Hitlers und seines Gefolges ist ihm offensichtlich fremd. Auswanderungsprogramme sind ihm erheblich sympathischer als Gaskammern. Andererseits trägt die systematische Ausschaltung der Juden aus der deutschen Wirtschaft seine Handschrift.
Göring hat den Juden immer dann geholfen, wenn er davon Nutzen hatte. Sowohl die Arisierungsmaßnahmen als auch Verfolgungsmaßnahmen gegen Juden hat er mit vorangetrieben. Man muss prinzipiell sagen, Göring ist einer der Wegbereiter des Ausschlusses der Juden aus dem Wirtschaftsleben des Dritten Reiches. Er hat aber bei den Konferenzen auch immer wieder erklärt: Seht zu, dass mein Name in dem Zusammenhang nicht genannt wird.